Und dann habe ich tatsächlich im Busch in Afrika mit der Stirnlampe auf einem Gaskocher Spätzle geschabt. Hallo David, willkommen zur neuen Nachtschicht. Wir haben uns ja jetzt lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir?
Hallo Ingmar, tatsächlich haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen. Mir geht es gut, ich hoffe dir auch. Und in der Regel sagen wir ja immer so, hey, schon lange nicht mehr gesehen, aber in Wirklichkeit haben wir uns ja gesehen, aber diesmal wirklich nicht. Von dem her freue ich mich sehr, dich heute live und in Farbe in meinem kleinen Monitor zu sehen.
Genau, tatsächlich sehen wir uns ja auch wieder nicht in echt, aber wie du schon richtig festgestellt hast, bin ich ja auch nicht wirklich verändert. Ich bin nicht braun geworden, warum auch immer, ich weiß es nicht. Trotz viel Sonnenschein und mir geht's gut. Ich bin wohl behalten zurück aus 2 Wochen eindrückliche Erlebnisse in Afrika und groove mich gerade noch so ein bisschen ein, weil ich bin erst ja seit 2 Tagen jetzt wieder da und habe doch einiges erlebt und die Welt hier ist einfach wieder eine ganz, ganz andere und damit muss ich jetzt erstmal noch so ein bisschen mich wieder
akklimatisieren,
ist das richtige Wort, genau. Cool. Was ging bei dir 2 Wochen lang? Hast du was gebacken? Bist vor lauter Haus und Bau nicht dazugekommen?
Ich bin tatsächlich vor lauter Haus und Bau nicht dazugekommen. Ich bin aber da sehr weit gekommen und das macht mich sehr, sehr stolz. Ich habe meine To-Dos so nach und nach abgearbeitet und das fand ich ganz cool. Aber ich war bei unserem Podcast-Gast von vor viele, viele Folgen in Waldmünchen zu Besuch und habe den Christian Philips besucht und habe seine Bäckerei mir angeschaut, habe seine Filiale mir angeschaut, habe mir alles zeigen lassen. Das war cool. Das hat Spaß gemacht.
Ah, okay, cool. Wusste ich gar nicht.
Und wir machen ja gerade seine Internetseite und seinen Online-Shop. Und da habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt, Mensch Christian, ich sollte mal vorbeikommen, ich sollte mir das mal anschauen. Weißt du, so einfach, dass ich mal da war, so den Spirit so ein bisschen aufnehmen kann. So das. Und dann bin ich am Montag vor einer Woche bin ich hingefahren. Und das war wirklich cool. Also Christian hat sich den ganzen Vormittag Zeit genommen. Wir haben uns alles angeschaut, er hat mir alles gezeigt. Und ich finde es ja immer wieder faszinierend, sobald ich in eine Bäckerei reinlaufe, ist das bei mir wie zu Hause einfach der Geruch. Das ist bei mir sofort, ich bin angekommen. Ja. Der Christian hat auch gesagt, du bist der erste Externe, dem ich alles zeige und der alles gleich mal anfasst, weil ich die Ofentür aufmacht und so. Ja, muss ich mal testet haben. Ja. Nee, das war cool, das hat echt Spaß gemacht. Witzigerweise fahre ich jetzt seit einer Woche E-Auto und habe das natürlich dann direkt mal testet nach Waldmünchen mit die 200 irgendwas Kilometer mit dem E-Auto zu fahren. War aufregend, war spannend für mich.
Spannend, weil der Strom nicht gelangt hat, oder?
Nee, weil ich kann es ja nicht. Ja. Ich wusste ja nicht, wie das ist. Ja. Ich habe ja meine Wallboxer und ich kann ja laden, aber wie ist das unterwegs? Ja, total aufregend. Brauchst du eine App und musst laden. Und tatsächlich war ich an dem Wochenende, bevor ich nach Waldmünchen gefahren bin, war ich mit meiner Tochter alleine zu Hause. Und da habe ich am Sonntag gedacht, so komm, ey, war so, weißt du, einfach so das die Reise ins Ungewisse. Muss ich dir das nicht erzählen? Ich meine, du warst in Afrika. Aber ich bin dann sonntags auf der Rasthof Hohenlohe gefahren, also der nächstgelegene Rasthof, um mir die Ladeinfrastruktur mal anzugucken, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Und von dem her war das sehr aufregend für mich. Aber es hat wunderbar funktioniert und war ein sehr schöner Tag, ein sehr köstlicher Tag, weil der Christian macht ja doch sehr, sehr leckere Sachen.
Wie war das denn? Wie weit kommst du mit deinem Auto dann jetzt?
Ja, Autobahn zieht halt schon extrem, aber das hat ja so extreme Minusgrade gehabt. Oder was heißt extrem, aber halt so -4, -5. Und dann waren das 260,
die ich. Und wie weit ist es nach Waldmünchen?
210.
Also hat es zumindest hingereicht.
Ja, und tatsächlich ist Waldmünchen recht gut ausgerüstet. Und ich konnte dort während meinem Besuch beim Christian, konnte ich das Auto wieder vollladen. Und dann hat das wunderbar funktioniert. Ich habe an der Autobahn kurz mal das Auto hingehängt, weil ich zum, wo ich schön Kaffee hole und Pipi mache. Und dann war das auch gleich wieder, weißt du, mit den Superdinger da, die es da gibt, habe ich gleich wieder 100 Kilometer mehr Reichweite gehabt. Also das ist schon eine andere Art zu fahren, aber es ist doch interessant. Also ich fand es spannend. Du, und wie gesagt, ich habe das ja von vornherein, das ist ja ein Leasing-Auto, ich habe das jetzt von vornherein als Versuch deklariert und jetzt schauen wir mal, wie es sich im Alltag etabliert Und dann, ja, schauen wir mal. Also meine erste Dings war ganz cool und von dem her war es ein sehr, sehr aufregender und spannender Tag in Waldmünchen. Und das nicht nur die Fahrt, sondern alles drumherum, ja.
Und was zahlst du denn da, wenn du das denn da volllädst an so einer öffentlichen Säule?
Ich habe dann mir die ENBW-App runtergeladen und da kannst du einen unterschiedlichen Tarif und da sind es dann 47 Cent pro kW, glaube ich.
Okay.
Ja, also 47 oder sowas, irgendwie so in dem Dreh. Und ja, das geht, also das ist echt in Ordnung. Und 77 kW gehen ja in mein Auto rein und dann, ja, lädst du das Ding voll für 30 Euro oder so.
Und das reicht ja dann, ja, 260 Kilometer ist jetzt nicht so weit, aber.
Ja, kommt aber immer drauf an, ja, hast draußen, hast keine Minusgrade, sondern halt Plusgrade, kommst natürlich weiter, nutzt du das, ich weiß gar nicht, wie es heißt, das weißt du, das wieder aufladen, wenn es der Berg runtergeht und solche Sachen.
Okay.
Hast kein Radio an, hast keine Klimaanlage an und, weißt du, das spielt ja alles mit rein. Von dem her, ich bin jetzt einfach mal gespannt. Ich, ja, schau es mir mal an.
Ja. Ja, hört sich doch gut an. Halt uns gern auf dem Laufenden.
Auf jeden Fall, ja. Und ich muss sagen, du warst ja auch schon in Waldmünchen. Das ist schon ein verschlafenes Nest.
Ja.
Aber schön. Aber richtig, richtig schön dort, gell?
Ja, absolut, ja. Wir waren ja damals im Urlaub, also nicht direkt in Waldmünchen, aber wir nicht so weit weg und sind dann von unserem Urlaub dorthin gefahren. Vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde. Also schon eine sehr schöne Gegend, absolut. Kann ich nur unterstreichen.
Ja, doch. Und auch die Filiale in Kam fand ich sehr schön, hat er mir gezeigt. Die fand ich sehr, sehr schön.
Okay.
Und ja, und auch die Schokoladen. Also ich habe dann auch einkauft wie ein Großer, als ich gegangen bin. Von dem her hat sich schon gelohnt.
Schön, das freut mich. Das klingt doch spannend.
Ja.
Und das heißt, ihr macht jetzt den Online-Shop?
Genau.
Und Homepage und?
Ja. Genau, und das geht jetzt, so ist zumindest der Plan, Ende März geht es dann online. Also wir sind jetzt gerade in der finale Züge. Wir machen gerade noch das Feintuning so und dann wollen wir Ende März dann online gehen.
Wenn ich mich recht entsinne, ist ja der Kontakt über mich zustande gekommen. Ist da irgendwas an Bonus geplant?
Ist oder? Richtig, du kriegst eine Tafel Schokolade.
Nur, dass ich mich darauf einstellen kann.
Er kriegt eine Tafel Schokolade, ich schicke dir was zu.
Spaß. Ja, schön. Ich habe auch Feedback mitgebracht. Ich war total überwältigt, als ich nach Hause kam und muss gestehen, es hat nicht lang gedauert, bis ich das erste Mal wieder hier im Büro saß. Also Freitagmittag zurück und Freitagabend habe ich schon wieder hier die ersten E-Mails gecheckt und hat mich echt gefreut. Also du hast es ja wahrscheinlich auch verfolgt. Wir haben echt tolle Feedbacks gekriegt in der Zeit, als ich nicht da war. Und ich habe direkt mal drei heute sogar mir rausgesucht, wo ich gedacht habe, die könnten wir, weil einmal eins ist eine Frage, dachte ich, die können wir hier vielleicht mal klären, weil die kam schon mal auf die Frage und dann haben wir zwei und noch andere ganz tolle Feedbacks gekriegt. Und zwar der Ruben hat uns geschrieben und zwar geht es um das Käsekuchenrezept aus dem Backbuch. Und ich habe mir jetzt extra die Mühe gemacht und habe mir das Rezept nochmal hier aufgerufen, weil die Frage ist nämlich, und wie gesagt, die kam tatsächlich schon mal, wie lang ist denn die Backzeit von dem Käsekuchen jetzt eigentlich? Weil wer schon mal Käsekuchen backen hat, der weiß, man muss den einschneiden und dann auf mehrere Male backen, weil durch die geschlagene Sahne in meinem Rezept oder auch geschlagener Eischnee ist da quasi Luft drin, die raus will, sozusagen, ganz vereinfacht gesagt. Und wir haben uns damals bei dem Buch, das weiß ich noch, ewig überlegt, wie formulieren wir das, damit man das versteht, wie das gemeint ist. Und offensichtlich haben wir es nicht gut genug formuliert. Und zwar steht in dem Buch bei 200 Grad für 15 bis 20 Minuten backen, dann den Rand losschneiden, bla bla bla, bei 180 Grad fertig backen. Also nach dieser ersten Backphase stellt man zurück auf 180. Den Kuchen nach 15 Minuten herausnehmen, damit die Masse sich wieder absetzen kann und nach 10 Minuten wieder hineinschieben. Also wir haben jetzt 15 bis 20 Minuten bei 200 Grad, dann 15 Minuten bei 180 Grad. Den Kuchen noch zwei weitere Mal, jeweils nach 15 Minuten herausholen und wie beschrieben absetzen lassen, sodass er insgesamt eine Stunde im Backofen war. Also das macht für mich nach Adam Riese 60 Minuten. 15 Minuten, dann schneide. Dann bei 180 Grad weiterbacken, nach 15 Minuten rausnehmen, sind es 30 Minuten und nach 10 Minuten wieder reinschieben und dann zwei weitere Male raushole. Also sind da zweimal 15 Minuten. Das macht für mich nach Adam Riese 60, aber es ist ein bisschen kompliziert geschrieben. Wie gesagt, wir haben uns ewig überlegt, wie man es formuliert. Deswegen kam jetzt schon zum zweiten Mal die Frage, ob das dann nicht 75 Minuten sind. Aber es sind keine 75, es sind tatsächlich nur 60, weil ich schreibe ja nach zwei weitere Male raushole, nach dem zweiten Mal dann auch nimmer reinschiebe. Also das sind tatsächlich insgesamt 60 Minuten. Wobei man auch da dazu sagen muss, Zeit ist in Schall und Rauch, weil wie immer kommt es auf der Ofen an. Man muss einfach auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Das können auch mal 65, vielleicht auch mal 70 sein, vielleicht auch mal nur 58. Aber tatsächlich ist so 60 der Richtwert, an den ich mich orientieren würde. Und so ist es in dem Buch auch gemeint. Und es ist nicht fehlerhaft im Buch, es ist vielleicht nur etwas schwer zu verstehen. Genau. Und dann war noch die Frage, ob wir 20- oder 40-prozentiger Quark nehmen oder Magerquark. Genau, das war dummer. Das hätte man vielleicht wirklich im Buch schreiben können, aber wir nehmen 20-prozentiger Quark.
Mhm, okay.
Gut, das war die Frage. Dann haben wir, David, für dich ein ganz kurzes Feedback. Was David bestimmt interessieren wird, im Duden der DDR ist MEGA verzeichnet als Abkürzung für Marx Engels Gesamtausgabe.
Ich hab's gelesen, ich musste sehr lachen, als ich es gelesen habe.
Sehr lustig, fand ich sehr lustig. Genau, und dann habe ich, sorry, ich blätter hier gerade die Feedbacks durch und habe gesehen, dass es noch eine Frage gab, nochmal zu einem Rezept, das würde ich vielleicht auch noch geschwind aufgreifen.
Gerne, ja.
Und zwar zu den Schokostreusel-Tartlets. Da hat jemand geschrieben, dass er sich gewundert hat, dass kein Mehl drin ist, lieber Veit. Es gehört tatsächlich nur Butter, Zucker und Mandeln rein. Und es ist auch ganz bewusst so gemacht, man kann das nicht vergleichen mit so klassischen Mehlstreusel. Genau, also das funktioniert tatsächlich, das Rezept ist erprobt, die Bilder auf dem im Buch sind auch mit diesem Rezept gemacht. Mhm. Deswegen einfach nochmal probieren. Die zerlaufe tatsächlich ein bisschen mit Backe, das macht aber gar nichts, es ist ein ganz lockerer Streusel, kann man aber tatsächlich nicht mit so Mehlstreusel vergleichen. Gut, dann haben wir ein Feedback von der Silke. Die Silke hat im Laufe des Winters unseren ganzen Podcast gehört, war sehr kurzweilig, interessant. Sie backt seit gut 3 Jahren ihre Brote selbst. Auslöser war ein Schlaganfall, also sie war linksseitig komplett gelähmt und kann durch hartes Training nun wieder bedingt laufen. Also an dieser Stelle erstmal weiterhin
gute
Besserung. Ja, absolut. Es ist nicht einfach, wenn man sowas durchleiden muss. Und sie hat nach diesem existenziellen Einschnitt das dringende Bedürfnis gehabt, was Neues zu lernen, und sie kocht gern, sie isst gern und hat sich dann fürs Brotbacken entschieden. Und etwas auch gutes Training eben für Feinmotorik und kognitives Futter für den Kopf. Sie entwickelt sogar eigene Rezepte inzwischen.
Cool.
Fand ich dann total spannend und dann eine ganz tolle Geschichte. Sie, als die große Flut war im Ahrtal, stoppte das Wasser wenige 100 Meter vor unserem 120-Seelendörfchen. Sie startete einen Aufruf, sie backt Brote oder hat damals dann Brote gebacken und hat sie gegen Spende abgegeben und konnte dann dadurch jeweils 500 Euro an zwei ihr nur virtuell bekannte Hobbybäckerinnen spenden, die wohl von der Flut also stärker betroffen waren, und wird seither immer wieder gefragt, ob sie nicht Backware professionell verkaufen möchte. Hat aber natürlich die gewisse gesetzliche Hürde, das wissen wir ja.
Mhm.
Und macht es aber inzwischen gegen Spende und finde es also ganz toll, hat einen Landfrauen-Backkurs veranstaltet mit reger Teilnahme, und genau, das fand ich also eine ganz, ganz tolle Geschichte. Freut uns, dass unser Podcast heute auch unser Buch da ein bisschen mit dazu beitragen konnte. Genau, sie hat dann noch 2 Fragen. Wo finde ich den aktuellen Podcast? Folge 102 müsste doch seit Donnerstag online sein. Ich denke, dass die Folge 102 schon online ist. Da, wo sind wir denn?
Stimmt, müsste 104 haben wir halt.
Genau, also wir haben jetzt 102 und 103. Die Frage kam am Sonntag, also entweder
vielleicht auch auf unserer Website. Es kann sein,
dass
der aktuelle Stand geht auf meine Kappe. Sorry dafür.
Okay, also die kommen noch auf jeden Fall. Und aber wie gesagt, auf alle anderen, auch über Podigee, über die Homepage. Wenn man selbst schon mal keinen Streaming-Dienst hat, kann man es ja über Podigee auch über die Homepage hören, oder?
Ja, man kann es bei Google eingeben, dann findet man uns direkt.
Genau, also das ist tatsächlich 102 und 103 sind schon online. Also vielen Dank, liebe Silke. Dann was ganz Besonderes, die Kerstin aus Sydney hat uns geschrieben, und zwar relativ umfangreich. Vielen, vielen, vielen Dank. Sie setzt nämlich gerade 5 Kilo Teig für das Kürbiskernbrot an.
Witzig.
Fand ich dann auch witzig.
Ja.
Das ist eine richtig große Menge. Sie hat einige Folgen aufgeholt, weil sie nicht hinterher kam. Jetzt hat man ja ein bisschen eine Pause. Sie ist über Breadmania wahrscheinlich auf unseren Podcast aufmerksam worden, und sie hört uns beim Auto, beim Wäschemachen oder auch sehr konzentriert auf dem Sofa. Ja, kommt natürlich immer auf die Folge an. Sie schreibt bei den Croissant-Folgen, da wollte sie dann doch ein bisschen genauer hinhören.
Ja.
Aber sie kann sie erst machen, wenn es kühler ist. Sie haben 37 Grad. Gestern. Heute Morgen kam die E-Mail um 1.31 Uhr. Ich weiß nicht, wie viel Uhr da in Kanada war. In Australien war. Sie kommt ursprünglich aus Bremen-Oldenburg, wohnt aber seit über 10 Jahren schon nicht mehr in Deutschland, hat in Dubai und Doha gewohnt und seit Mitte 2019 nun in Australien und backt seit Oktober 20 Sauerteigbrote, weil ihr die Brotkultur dort nicht schmeckt. Das kann ich natürlich verstehen.
Da gibt es keine Kultur, das ist nochmal dazu.
Backt zweimal die Woche 4 bis 6 Brote und Brötchen, ab und zu auch Laugengebäck. Keine große Küchenmaschine, also alles mit viel Handarbeit.
Krass.
Ihr Sauerteig ist namenlos. Sie ist auch in der Facebook-Gruppe aktiv, Deutsche Kochen in Australien und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr spannend und hat in dieser Facebook-Gruppe eben auch mal aus Spaß unsere Nutella-Brezel-Frage dort gepostet. Mhm. 144 Leute haben sich immerhin beteiligt, immerhin. In Sydney wird man Brezel ja nicht unbedingt kennen. Und sie hat uns sogar ein Bild mit angehängt, das ich hier gerade mal aufmache, also Laugengebäck ohne Schokocreme haben 36% damals votiert, nur mit Butter 37%, Laugengebäck mit Schokocreme nur 10%, Laugengebäck mit Schokocreme und Butter immerhin 14%, also immerhin mehr als nur mit Nutella.
Ja, Wahnsinn.
Und genau, also auch spannend. Sie ist auf einem Bauernhof groß geworden und ist ohne Nutella aufgewachsen und sie durfte immerhin Schokostreusel aufs Brot, beziehungsweise doch aufs Brot, genau.
Auch interessant. Übrigens, weil das gerade kommt, witzig, der Benno, also mein Kumpel aus Australien, der jetzt fast 10 Jahre dort lebt, ist jetzt heute Morgen zurückgeflogen nach Sydney. Der war jetzt 4 Wochen hier in Deutschland.
Ah, okay.
Und schockierender Fun Fact, in Sydney gibt es kein Duplo. Oder in Australien gibt es kein Duplo.
Okay.
Also es gibt und Kinderriegel glaube ich auch nicht. Es gibt aber alle anderen Sachen von Kinder und Ferrero und sowas, aber Duplo gibt es nicht. Interessant, oder? Wahrscheinlich, weil der australische Markt für Duplo nicht funktioniert.
Ist ja witzig.
Das finde ich total irre, dass manche Sachen funktionieren in manchen Ländern nicht. Also ich finde das echt faszinierend. Total krass. Und,
aber auch irgendwie schön.
Voll, klar, logisch. Wir wollen ja auch nicht alle gleich sein. Ja. Also von dem her. Übrigens, oh ja, und ich habe mir kürzlich ein Yes-Törtchen gekauft.
Ah ja, und wie war's?
Ich habe es noch nicht gegessen. Es liegt immer noch daheim im Kühlschrank, habe ich es reingelegt. Und das fällt mir gerade immer ein. Das liegt da immer noch, hoffe ich mal zumindest. Wenn sich nicht jemand dran vergriffen hat, dann kann ich mir das heute Abend gönnen.
Welche Sorte?
Ganz normale, also es gab nur die eine, die war so goldbraun, so ein bisschen.
Ich glaube so Karamell heißt es.
Ja, ich glaube auch. Von dem her würde ich mir das, ich glaube, das gönne ich mir heute Abend. Ja.
Berichte uns bitte.
Auf jeden Fall, ja. Ja.
Okay, dann hat die Kerstin noch ganz, ganz viel anderes geschrieben, also vielen, vielen Dank wirklich da dafür und sie hat noch geschrieben, sie hat unser Burgerbun-Rezept kombiniert und schon einige Male gebacken. Wer ihr folgen möchte, sie schreibt, das kann man gerne auch auf Instagram tun, unter Beaches Bread. Mhm. Also wie Mehrzahl von Beach und dann Bread. Genau, und PS2, sie wird es super finden damit, wenn wir auf unserer Website eine Rubrik hätten, wo alle Rezepte aufgelistet werden. Mhm. Jetzt muss man halt die Rezepte im Einzelnen auflegen. Keine Ahnung, wie hoch da der Aufwand dafür wäre.
Mal gucken, wenn ich Muße und Lust habe, mache ich das.
Ja, das ist wahrscheinlich nicht so oft der Fall, gell? Also vor allem Zeit auch und so weiter.
Was, dass ich Muse und Lust habe, ist nicht so oft
der Fall? Nee, ich habe jetzt eher gemeint, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen fies. Nee, ich meine hauptsächlich, dass man muss ja dafür dann auch mal Zeit haben, und
ja,
um dann überhaupt Muse dafür zu haben. Und natürlich, definitiv gebe ich dir recht, liebe Kerstin, das wäre tatsächlich eine gute Funktion. Leider. Schaffen wir es oft nicht, was wir alles an gute Ideen haben, die auch zeitlich irgendwo unterzubringen, weil wir das ja doch alles auch so ein bisschen nebenher machen. Mhm. Aber auf jeden Fall vielen Dank für diese Anregung. Vielleicht lässt sie sich ja tatsächlich mal umsetzen. Also vielen Dank für diese Feedbacks und viele weitere tolle Feedbacks, die uns erreicht haben. Das hat uns echt wieder sehr gefreut. Genau.
Ich überlege gerade rein technisch, ob das nicht, aber ja, ich meine, das kriegt man schon hin. Ich trage mir das nachher gleich mal ein, dass ich das mir auf To-Do setze. Finde ich ein guter Ansatz, das stimmt schon. Ja.
Ja, klar, wenn man dann sehen will, was gibt es da an Rezepten und so, dann könnte das schon Sinn machen.
Ja.
Aber ja, genau, machen wir uns da mal nicht selber zu viel Stress, aber auf jeden Fall eine gute Idee.
Ja.
Ja, dann erzähle ich mal so ein bisschen von Afrika wahrscheinlich, oder?
Unbedingt, ja, bitte. Vielen Dank, dass du mich quasi virtuell mitgenommen hast auf die Reise. Ich war in deiner Podcast-Liste mit drin und das war schon echt cool. Also ich habe mich jeden Abend sehr gefreut, von dir zu hören. Das war echt immer schön.
Ja, ist eine total witzige Funktion von WhatsApp, wusste ich gar nicht. Ja. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das machen, weil so ein paar Leute interessiert es halt dann doch, was man da so erlebt. Ist ja jetzt nicht so eine ganz gewöhnliche Reise gewesen und da hat mich eine Freundin draufgebracht, dass es so einen Broadcast gibt, wo man praktisch mehrere Leute mit reinnehmen kann, ohne dass die voneinander quasi dann wissen, also nicht so eine nervige Gruppe dann oder so, sondern jeder kriegt das quasi einzeln wie so eine Blindkopie bei E-Mails.
Das ist cool, ja.
Und anhand von dieser Megafon-Zeichen sieht man, dass das auch andere kriegen, aber man weiß halt nicht wer und das fand ich dann eigentlich ganz, ganz sympathisch. Ich habe es nur einmal weggeschickt und die Leute, die es interessiert hat, die haben es dann halt alle gekriegt. Mhm. Und ja, wo fange ich an? Also,
darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen?
Ja, ja, klar.
Gab es eine Zeitverschiebung? Weil wenn ich mir gerade so die Karte angucke vor mir, dann ist Zimbabwe ja eigentlich, also dürfte ja nicht so krass sein, oder? Von der Zeitverschiebung her.
Eine Stunde tatsächlich
noch. Ja, okay, das ist, ja.
Ja, das war ganz geschickt von dem her, weil so Jetlag hätte es nicht so Lust gehabt, weder hin zu es noch zurück zu es. Ja, wir sind...
Jetlag ist auch fies, das ist richtig fies.
Also eine Stunde ist ja absolut kein Problem, aber mehr ist dann schon wieder, wenn es dann mal so richtig halbe Tage sind, dann ist es, glaube ich, ganz schön anstrengend. Das ist zwar noch nie erlebt, aber ich stelle mir es zumindest anstrengend vor. Ja, wir sind über Äthiopien, das ist dann 2 Stunden weiter nach Simbabwe gereist, waren 24 Stunden unterwegs und sind dann am Anfang tatsächlich so richtig in so eine sehr arme Gegend dann gereist, wo auch die Patenkinder, die wir ja seit Dezember unterstützen, auch leben. Und das war natürlich sehr beeindruckend, also beeindruckend im Sinne von, das macht was mit einem, einfach zu sehen, dass es heutzutage auch noch Flecke auf der Welt gibt, wo die Leute eben nicht, so wie mir, sag ich mal, relativ problemlos über die Runde kommen, was so diese Grundversorgung angeht. Also sprich Essen, Trinken, Strom, Wasser, Dusche und solche Geschichten, die wir ja schon als, sag ich mal, Grundbedürfnisse ansehen würdet, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe. Und es war dann schon nicht so einfach, das einfach auch zu sehen, dass es ja heutzutage auch noch Gegenden in der Welt gibt, wo das einfach nicht gang und gäbe ist. Und das für die Leute ein Stück weit auch ganz normal ist. Also wir hatten dann tatsächlich fast gar keinen Strom, außer mal ein paar Stunden nachts. Was interessant war, dadurch, dass die Situation schon länger dort so ist, haben viele also Solarpanels im Garten stehen und kommen dann doch eben einigermaßen über die Runde. Oft ist dann aber tatsächlich auch kein fließend Wasser da, wenn kein Strom da ist, weil viel mit Pumpe funktioniert. Genau, und das war dann schon auch bedrückend zu sehen. Und was mich aber sehr beeindruckt hat, war trotzdem diese Lebensfreude. Also das weiß man ja auch so ein bisschen, ohne dass man in Afrika war, die Leute sind einfach lustig. So, die lachen viel. Die sind so herzlich und offen. Wir waren da dann in dieser Schule, haben diese ganze Patenkinder dann eingeladen an dem zweiten Tag zu einer Party mit Chicken und Reis. Und dann, ja, die Leute waren total offen. Also ich habe dann mit meinem Lehrer mich unterhalten im Lehrerzimmer und dann immer so die erste Thema, wie kalt ist es in Deutschland und welche wilde Tiere gibt es in Deutschland und das sind so die erste wichtigste Themen, das war immer ganz, ganz lustig und einfach total herzlich auch, da habe ich mir versucht oder habe ich mir vorgenommen, mir eine Scheibe abzuschneiden davon und halt auch so diese trotz dieser Armut und das betrifft natürlich jetzt nicht alle, also ich denke die Lehrer dort, das ist natürlich schon nochmal jetzt nicht die ganz unterste Schicht, logischerweise. Aber auch die armen Leute waren einfach so dankbar und so herzlich. Das war also sehr, sehr bewegend. Und ja, das macht natürlich was mit einem. Man überlegt dann, okay, warum ist das bei uns nicht so? Warum sind wir so notorisch unzufrieden? Und natürlich fange ich da erstmal bei mir an zu reflektieren und zu hinterfragen, warum ist das so? Was auch interessant war, es gibt wenig, also das Leben dort für die Leute besteht eigentlich nur aus, im Prinzip, gucke, dass man über die Runde kommt. Die meisten haben keine Arbeit, es gibt keine offizielle Arbeitslosenzahl, aber man geht von 90% Arbeitslosigkeit aus. Dann haben die halt, wenn es gut läuft, haben sie ein kleines Häusle, vielleicht eine Hütte mit Strohdach und haben so ein bisschen was, ein kleines Gärtle, wo sie was anpflanzen können. Das verkaufen sie dann entweder oder nehmen es halt selber zum Essen. Und das war es im Prinzip. Es gibt kaum, also gerade auf dem Land natürlich, es gibt keine Hobbys oder Kultur oder das gibt es da einfach nicht so. Und das fand ich dann auch krass irgendwie. Ja, dadurch ist das Leben halt sehr, sehr einfach und irgendwie auch klar strukturiert oder, nee, klar strukturiert stimmt nicht, aber wie nenne ich das? Nicht so überfrachtet wie bei uns. Also wir können ja so viel machen jeden Tag. Wir können heute in einem Hobby nachgehen, morgen dem anderen. Wir können Kultur besuchen, wir können was weiß ich was machen, wir können Urlaub fliegen, wir können so viel machen und die können einfach viel, viel weniger machen und das macht es irgendwie auch vieles ein Stück weit einfacher, in Anführungszeichen. Aber natürlich möchte man nicht tauschen, das ist auf keinen Fall. Und also wir haben ganz, ganz viele tolle Begegnungen wirklich gehabt. Angefangen von der Mutter unseres Patenkindes, die die Flucht ergriffen hat, als ein Auto mit zwei Weißen vorne drin sich genähert hat. Und als sie dann gesehen hat, dass ihr Sohn mit aussteigt, ist sie dann hinterm Busch vorkommen und so. Und während es in Deutschland eher so wahrscheinlich eine peinliche Situation wäre, haben die halt alle darüber mega gelacht. Also da waren halt dann noch drei Afrikaner dabei und die hat es denen dann erzählt, dass sie halt weggerannt ist, weil zwei Weiße gekommen sind. Und die haben halt einfach mega gelacht und das war halt irgendwie so witzig, weil ich dann dachte, okay, irgendwie voll peinlich, aber die fanden das alle nur lustig. Und ja, natürlich ganz, ganz viele andere tolle Geschichten und Begegnungen, die man jetzt gar nicht so geschwind alle aufzählen kann. Aber die einfach so, ja, schon vieles wieder relativieren, was wir hier erleben, vielleicht ein Stück weit wieder erdet. Genau, und die große Herausforderung für mich jetzt so die letzten Tage war, dass ich bei allem, was mir so begegnet ist, an in Anführungszeichen Probleme, immer dachte, das sind doch keine Probleme. Natürlich sind es auch Probleme, das relativiert sich, glaube ich, mit der Zeit dann auch wieder. Und das darf man auch nicht, man kann es nicht vergleichen, es sind andere Probleme und natürlich gibt es die hier auch. Aber man ist dann so ein bisschen geneigt dazu zu sagen, hey komm, das ist doch alles kein Problem. Und es hilft natürlich in manchen Situationen auch, das stimmt sicher in vielen Situationen auch, dass es keine wirklichen Probleme sind. Aber natürlich muss man sich davor hüten, dann zu sagen, das ist alles, was man hier erleben kann, sind niemals Probleme. Das stimmt natürlich so auch nicht. Genau, das war so die erste Station, wo wir also, und dann auch, wie gesagt, ganz tolle Begegnungen hattet. Wir hatten dann einmal Sonntagmorgen Gottesdienst teilgenommen von der katholischen Kirche. Da habe ich Gänsehaut gehabt, als ich da drin saß, weil mit Trommeln und Gesang und das war schon auch sehr beeindruckend. Nach dem Gottesdienst dann die verschiedenen Jugendgruppen haben sich da getroffen, alle im Freien und haben dann noch Tänze gemacht und die ganz Kleine haben dann, weiß nicht, was die genau gemacht haben, es war wie so eine Sonntagsschule, wo die dann vielleicht noch ein bisschen Unterricht gekriegt haben oder so, keine Ahnung. Also das war alles sehr, sehr, sehr spannend.
Mhm. Wann hattest du das erste Mal Kontakt mit Backen in dort?
Genau, das war dann eine weitere lustige Geschichte. Wir haben dann schon uns vorher vorgenommen gehabt, dass ich dort, also ich habe mir getrockneten Sauerteig mitgenommen, weil dort in diesem Konvent eben auf dieser Missionsstation eine 82-jährige Schwester lebt, die seit 50 Jahren in Zimbabwe ist. Also auch ich ziehe mein größter Hut, den ich habe vor der Frau, was die dort leistet und diese ganze Betreuung auch dieser diese Patenkinder eben vor Ort und die hat sich ein Sauerteigbrot gewünscht. Ich habe dann eins mitgenommen, das war dann halt schon 4 Tage alt, bis ich dann dort war. Sie hat sich trotzdem gefreut. Ich habe dann dort auch Brot backen. Das war dann so am 3., 4. Tag, als wir dort waren. Und an diesem Tag eben, wo wir diese Party für die Patenkinder veranstaltet haben, haben wir morgens Brezeln backen, weil dann haben wir gesagt, okay, jedes Patenkind kriegt eine Brezel. Und das war dann lustig, weil du musst halt die Situation dort vor Ort so nehmen, wie sie ist. Ja, du hast keinen Strom. Eine Knetmaschine natürlich sowieso nicht, das war einfach die Küche von diesem Konvent. Da wird ganz oft, also regelmäßig auf dem offenen Feuer gekocht, weil eben kein Strom da ist. Und der Backofen natürlich auch nicht funktioniert. Sie haben dann aber glücklicherweise einen Gasbackofen gehabt. Habe ich noch nie gesehen sowas. Da hat man unter praktisch wie ein Gasherd im Prinzip. Mhm. Also eine geschlossene Backofenkammer unter mit einer Gasleitung, wo dann praktisch auf der ganzen Breite von dem Backofen so eine Gas... Flamme zünden konntest, wie auf so einem Gasherd im Prinzip. Da haben wir Brezelteig also gemacht, von Hand geknetet, der ist ja sehr fest, das war schon lustig, weil wir den immer so auf den Tisch geknallt haben dann. Und dann haben wir eben die Brezeln dann auch geformt, haben dann die Köchin wollte gleich helfen und mein Bekannter hat geholfen, ich und dann noch ein, zwei, drei Afrikaner.
Du hast die Brezeln mit Sauerteig gelockert.
Nee, genau. Ich habe ganz normale Brezelteig gemacht. Den Sauerteig habe ich für das Brot, das war eine andere Geschichte. Brot habe ich einfach nur eine große Leibbacke für die Schwester dort und für die Schwestern. Die Brezeln haben wir ganz normal. Habe ich Hefe mitgenommen tatsächlich, habe die ungekühlt dabei gehabt und habe die dann bei der erstbesten Gelegenheit dann dort wieder gekühlt. Also die war so ein paar Stunden ungekühlt, das war jetzt aber nicht so tragisch. Habe auch keine richtige Waage gehabt, also ich habe dann halt 2 Kilo Weizenmehl gekauft dort. Es gibt kaum reines Weizenmehl, immer Self-Raising Flour, also da ist irgendwie Backpulver schon mit drin oder so. Da habe ich erstmal eine Weile gesucht, bis ich Weizenmehl gefunden habe. Habe dann die Hefe so ungefähr abgewogen, Salz mit Teelöffel abgemessen, Wasser, so lange bis halt ein schöner Teig gegeben hat. Öl habe ich gar keins rein oder Fett. Mhm. Und das war es schon, ein bisschen Zucker noch dazu. Dann haben wir die Brezeln geformt, wie gesagt. Dann sind die ja so brutal schnell aufgegangen, weil es so warm war an dem Tag. Es hatte über 30 Grad. Dann waren die innerhalb von 1/4 Stunde waren die reif. Also es war irre.
Krass.
Und dann war das nächste Problem, es war kein Strom da. Da bin ich gar nicht dran. Dachte, ja, wo steife ich denn jetzt die Brezeln ab?
Stimmt.
Dann haben die einen Kühlraum, der hatte wenigstens 25 Grad und nicht 35 wie draußen. Habe ich also Brezeln im 25 Grad warmer Kühlraum absteifen lassen. Lauge hatte ich auch dabei, die habe ich in einer kleinen Flasche mitgenommen, unverdünnt, habe die dann verdünnt und habe dann die Brezeln ja praktisch raustunkt in einer Schüssel, die halt komplett weich waren. Also jeder, der schon mal Brezeln backt, kann noch empfinden, was ich da durchgemacht habe und wie ich geschwitzt habe. Da hast du ja auch noch einen gewissen Anspruch und die Leute sollen dann auch noch begeistert davon sein. Naja, auf jeden Fall dann also rein in diesen Gasofen. Und ich habe gemeint, okay, da passiert gar nichts. Wir haben den auf 250 Grad gestellt, aber ich meine, die Gasflamme ist halt, die hat halt so viel Hitze, wie sie hat. Keine Ahnung, wie man da mit Temperaturregler. Auf jeden Fall, aber eine Viertelstunde rum geht die Brezeln komplett weiß. Gar nichts, gar keine Farbe, nichts. Nach einer halben Stunde, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich das erst gecheckt, ja klar, wenn du unter diese Gasflamme anstellst, dann kommt halt die Hitze nur von unten. Mhm. Ich vermute, dass der Gasofen, also der hatte dann, oben kann man auch eine Gasflamme entzünden. Aber die haben mir erklärt, es geht nur entweder oben oder unten. Ich habe es nicht in Frage gestellt, aber ich vermute, dass das auch von oben und unten entzündbar ist gleichzeitig. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, es bringt mir jetzt nichts. Die Brezeln sind unten dunkel, also die waren dann fertig eigentlich von unten, aber oben komplett weiß. Also habe ich noch nie gesehen sowas, also unten wirklich backe und oben komplett weiß. Da habe ich die Brezeln kurzerhand alle auf den Kopf gedreht. Und habe sie dann auf den Kopf vollends fertig gebacken. Die waren dann schlussendlich über eine Dreiviertelstunde im Ofen.
Okay.
Und richtig, richtig mega Backer waren sie immer noch nicht. Naja, ich habe es halt genommen, wie es ist. Das Blöde war nur, wir hatten 4 Blech. Und am Schluss war ich dann echt, hatte dann auch keine Lust mehr irgendwann, wenn du da 3/4 Stunde wartest, bis deine Brezeln backen sind. Und die Party für die Kinder, der ganze Zeitplan kam durcheinander. Aber gut, das ist in Afrika jetzt nicht so tragisch. Ja, auf jeden Fall. Also es war dann ganz lustig und die Kinder fanden die Brezeln auch lecker. Wir haben dann erklärt, was das ist und dass das eine süddeutsche Spezialität ist und so weiter. Das war so.
Aber ich finde selbst das so aufregend und so spannend, weißt du, so für dich und für mich so eine oder für dich vielmehr so eine alltägliche Thematik. Herr Brezelnbacker, mach mal halt geschwind, ja. Schmeiße den Teig an, zack, zack, alles klar, hier in den Ofen rein. 3 Stunden später hast du frische Brezeln, ja, und die sehen alle dufte aus, ja. Und da ist halt, okay, Challenge accepted, mal gucken, was draus wird. Ja, finde ich so wahnsinnig spannend und ich finde es auch cool, dass du das gemacht hast. Und ich, das Video, wo du den Teig geknetet hast, ich dachte, Alter, was macht denn der da? Also du musst ja Bizeps haben ohne Ende jetzt, oder? Also brutal, also wirklich, wirklich spannend, also echt cool.
Ich muss gestehen, die Köchin hat mich drauf gebracht, das so zu machen, weil die hatte halt mehr Erfahrung im Teig von Hand knetet. Ich muss gestehen, ich habe noch nie einen Brezelteig von Hand geknetet. Und die hat gesagt, sie hat mal in ihrer Küche geschaut, wo sie auch gebacken haben. Und da haben sie das immer so gemacht. Und dann haben wir die Technik angewandt, also wirklich praktisch den Teig auf den Tisch geknallt und dann so zusammengelegt und dann wieder und wieder. Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Also wir haben für den ganzen Teig vielleicht 20 Minuten braucht so. Ich habe erst damit gerechnet, dass wir eine Stunde oder so da kneten, bis wirklich ein Brezelteig ausgeknetet ist. Ich meine, der war nicht perfekt ausgeknetet, das ist auch klar, aber hat gepasst, hat gereicht, sage ich mal.
Krass, ja, Wahnsinn.
Das war das eine, was dann auch lustig war. Wir haben dann, wir sind dann weiter, also wir haben da ganz, ganz viel erlebt, noch kann ich gar nicht alles so erzählen, interessiert vielleicht jetzt auch nicht alles so im Detail, aber was dann auch spannend war, wir sind dann weiter in den Hwengi Nationalpark, wo wir 3 Tage, also wirklich so ganz klassisch, also so Game Drives gemacht haben. Und da haben wir halt gar nichts gehabt. Also weder Netzwerk fürs Handy noch sonst irgendwas, nur Feuer und Wasser. Und da haben wir uns vorher überlegt, was kochen wir an den 3 Abende? Und dann haben wir gesagt, okay, wir waren 2 Afrikaner, 2 Deutsche. Also eine Afrikanerin, ein Afrikaner, 2 Deutsche. Einen Abend kochen die Satsa, das ist so Maisbrei. Das schmeckt, mit Chicken, und das fand ich dann auch lustig, also wenn die Hähnchen kochen, die schneiden einfach so ein halbes Hähnchen in lauter Stücke, alles dabei, Knochen, alles dabei, wird einfach gekocht. Und dann musst du halt gucken, wie das nachher ist. Also das war der eine Abend, und dann beim letzten Abend gab es Kässpätzle. Ich habe gesagt, komm, wir machen Kässpätzle. Da haben wir Mehl gekauft, Käse, da gibt es dann nur so Gouda in der Packung. Eier hat man sowieso dabei, und mehr brauchst du nicht. Dann haben wir so ein Campingauto, wo also so ein bisschen Ausrüstung dabei war mit Topf und so Gaskocher und so. Und dann habe ich tatsächlich im Busch in Afrika mit der Stirnlampe auf einem Gaskocher Spätzle geschabt. Wir haben dann gesagt, okay, wir brauchen irgendwie eine Art von Brett. Da hat man dann so ein Schneidebrett, so ein Kunststoffschneidebrett und ein relativ großes so Gemüsemesser. Und natürlich gibt es auch keinen Schaumlöffel, sondern es war ein, also so ein Pfannenwender, der zum Glück so Rille hat. Die haben so Rille meistens, diese Pfannenwender. Das war dann unser Schaumlöffel. Und dann haben wir Spätzle gekocht. Ganz stilecht auch Zwiebeln angedünstet auf dem zweiten Gaskocher. Gouda gewürfelt, und es war eine, also das war wirklich total lustig. Wir haben dann eben gezeigt, wie es geht. Dann haben die Afrikaner und die Afrikanerin auch probiert, es nachzumachen. Also es gibt dann Videos, wie dann mein Freund Gilbert Spätzle schabt. Also es war einfach nur lustig, und den hat es mega gut geschmeckt. Also
ja.
Ich habe jetzt, nachdem ich bin jetzt der dritte Tag heute wieder da, gestern habe ich schon Bilder gekriegt von ihm, wie er daheim Kässpätzle macht. Also er hat mir erklärt, also er wird das daheim machen. Ich habe es schon geglaubt, aber nicht, dass er es so schnell macht. Er hat gesagt, er wird seiner Frau nichts Rezept verraten, weil das ist jetzt sein Geheimnis, und es war total lustig und total schön. Und was ich auch so entspannend fand, ich weiß gar nicht, ob ich das hier öffentlich sagen darf, aber ich fand es einfach, und ich sage es so, wie es war, wir haben einfach so viel Witze gemacht gegenseitig über unsere Hautfarbe.
Echt?
Es war so lustig, weil das in keinster Weise irgendwie beleidigend, weder er noch mir oder sie das so empfunden haben, sondern wir einfach so gelacht. Sie haben erzählt, dass es Frauen gibt, hauptsächlich Frauen, Männer eher weniger, die eine sehr dunkle Hautfarbe haben, die sich dann Bodylotions kaufen, die die Haut heller machen.
Ah, okay.
Und wir haben ihnen dann erzählt, dass es bei uns sowas wie Bräunungscreme gibt. Das war halt einfach total witzig. Das war einfach so, wie soll ich sagen, so entspannend, weil man irgendwie das nicht blöd sich lustig gemacht hat oder so, sondern wirklich in einer wertschätzenden Art und Weise, und die auch selber Witze über sich gemacht haben, während wir auch ja Witze über uns gemacht haben. Die fanden das witzig, dass ich mich eincremen musste bei der Sonne und so weiter. waren einfach ganz, ganz tolle Begegnungen und Erfahrungen.
Schön, cool.
Genau, dann sind wir noch weiter zu den Viktoriafälle. Ich weiß nicht, wer die Viktoriafälle kennt. Das ist eins der sieben Weltnaturwunder, die, ich glaube, in der Breite die größte Wasserfälle der Welt. Ich weiß nicht, du warst bestimmt schon bei den Niagara-Fällen, so wie ich dich kenne.
Ja, war ich schon.
Ja. Sind die höher, oder was ist mit denen? Was können die?
Das weiß ich gar nicht, aber ich glaube eher, dass die Form des Wasserfalls, das Hufeisen, was es ja hat, so ein bisschen, und dann halt die Menge des Wassers, die da, glaube ich, runter rauscht, ist heftig. Aber mehr weiß ich auch nicht.
Ist schon krass sowas.
Brutal. Du bist über eine Brücke in ein anderes Land gelaufen, gell?
Mhm.
Und?
Wir sind dann nach Sambia rüber, weil die Viktoriafälle sind genau die Grenze zwischen Simbabwe und Sambia. Also ich habe mich jetzt ein bisschen mit der Geschichte dieses Landes beschäftigt. Mhm. Das ist ja früher Rhodesien gewesen, und das eine ist jetzt Sambia, das andere Simbabwe, und diese Fälle sind quasi die Grenze. Da kannst du neben den Wasserfällen über eine Brücke laufen. An der Brücke gibt es Bungee-Jumping, so eine Art Seilbahn, also irres Zeug einfach. Mhm. Ich hab dann gegoogelt, was man nicht machen soll, und habe gelesen, dass vor 10 Jahren da mal eine Seilkrise ist bei diesem Bungee-Jumping. Es war wirklich aber auch gar nicht viel los, muss man auch dazu sagen. Erstens war es Nebensaison, und Simbabwe ist so runtergewirtschaftet, politisch von oben her, dass da kaum noch Touristen hingehen. Also war auch nichts los, dementsprechend belagert wurde man auch, ob man nicht Bungee-Jumping machen wollte. Das ist ja total das Richtige für mich.
Ja, voll. Ja.
Ich habe meiner Frau ein Bild geschickt, die gleich schrieb, ja, ist genau das Richtige für dich. Wir sind dann rüber nach Sambia. Wir durften aber natürlich nicht wirklich rein. Also man läuft da über die Brücke, und es war auch so witzig, der Afrikaner mir dann erklärt, das ist hier nicht Sambia und nicht Simbabwe, das ist Simsam oder Samsim. Wenn man von Sambia kommt, dann ist es Samsim, und wenn man von Simbabwe kommt, ist es Simsam. Also so No Man's Land, hat er mir erklärt. Dann durfte man natürlich nach Sambia nicht rein. Man braucht ein Visum für Simbabwe ja auch, und das hatte man für Sambia natürlich nicht. Aber war trotzdem cool. Und was bei den Viktoria-Fällen auch krass ist, das, ich weiß nicht, ob das bei den Niagara-Fällen auch so ist, durch diese Wassermasse, die da runterkommt, entsteht da so eine richtige Rauchwolke, also so ein Nebel. Wir sind dann quasi direkt auf der anderen Seite der Fälle, ist ja Simbabwe quasi, auf Höhe der Fälle sind wir quasi dann da entlang gelaufen. Und das ist so viel Wasser, dass man da richtige Schauer abkriegt. Also die haben da dann Regencapes verkauft, die man nicht gekauft hätten, aber es war dann so witzig, weil du bist halt nass geworden, wie wenn es regnet. So krass war das. Und dadurch, dass Regenzeit war, hat man dann auch Stellen gehabt, wo man die Fälle gar nicht mehr gesehen hat, obwohl man direkt davor stand, weil es so viel Wassernebel quasi war.
Krass.
Das war auch richtig krass. Es gab da noch alles Mögliche mit Helikopter, Rundflüge über die Fälle und so.
Das haben alles. Also ist das auch so ein richtiges Touristending, oder?
Genau, also es ist, wie gesagt, eigentlich ja, aber wie gesagt, es gehen nicht mehr so viele Touristen nach Simbabwe. Das ist sehr schade eigentlich. Es ist ein wunderschönes Land.
Okay.
Wir sind dann auch direkt von Vic Falls, so heißt auch die Stadt, dann zurückgeflogen. Das ist ein total wunderschöner Flughafen. Es wäre alles da, aber es waren halt kaum Touristen da.
Warum?
Wie gesagt,
weil es einfach...
Lag auch ein bisschen an der Zeit, muss man dazu sagen, war ja jetzt im Februar, das ist jetzt nicht Hauptsaison, aber es, also zumindest ist es mir so erklärt worden, der Tourismus ist ganz, ganz stark zurückgegangen, weil, ja, keine Ahnung, das Land einfach sehr runtergewirtschaftet
ist. Ich finde so ein Land halt noch schlimmer, weil es ja eigentlich eh schon wirtschaftlich am Ende ist und wenn dann halt auch noch der Tourismus wegfällt, ist halt... Ja, ist halt schon echt.
Ja,
echt,
das ist schon
echt bitter.
Unschön.
Ja, okay, krass, ja.
Ja, das waren so meine kulinarische und auch sonst menschliche Erfahrungen in Simbabwe, letzte 2,5 Wochen. Und genau, jetzt versuche ich hier meinen Alltag so aufzuholen, was so alles liegen geblieben ist und auch gedanklich wieder mich hier auf Deutschland einzugrooven. Es ist einfach auch ein ganz anderes Leben. Das ist auch immer wieder spannend, auch wie schnell es dann geht, sich auch in einer anderen Kultur zurechtzufinden und 2 Wochen sind ja jetzt keine lange Zeit, aber dann doch wieder auch zu merken, okay, es ist doch einfach vieles anders hier und vieles auch schön, dass es anders ist. Ich bin von meiner Mentalität her doch wenig afrikanisch, sondern doch eher etwas strukturierter und ja, aber trotzdem irgendwie versucht man dann, vieles hat mich auch an Kreta erinnert, muss ich sagen, einfach so diese Lockerheit, diese Offenheit. Und ich versuche mir da schon das ein oder andere abzuschneiden und mitzunehmen, vielleicht nicht alles ganz so verbissert zu sehen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Learning für mich. Vielleicht auch mal ja, ein bisschen vom Gas runter, vielleicht hier und da einfach auch mal zufriedener zu sein, dankbarer zu sein. Schon erläutert, dass man ja einfach geordnete, strukturierte, wenig korrupte Verhältnisse hat. Das ist alles nicht selbstverständlich und das ist so mein Learning jetzt aus dieser Reise, neben viele andere kleine Learnings und große Learnings.
Ja, also ich muss echt sagen, bei mir war damals ja, also ich war jetzt noch nie in Afrika oder halt, ich habe ja schon erwähnt, im richtigen Afrika, aber Indien war für mich so ein Ding, wo ich schon auch gemerkt habe, ich war nur eine Woche dort, also wirklich nur eine Woche, das ist echt nicht viel, aber das, was ich da mitgenommen habe, war schon echt krass und ich hatte auch so einen Moment des Zurückkommens, des erstmal wieder Klarkommens, so. Also man taucht sehr schnell in so eine Welt ein, und aber wenn dann halt den Kulturschock in die andere Richtung auch wieder kriegst, das ist schon, ja, das nimmt dich, finde ich, also mir ging es damals schon so ein bisschen mental schon mit so, und du musst das erstmal wieder irgendwie verarbeiten, einsortieren, einordnen, was jetzt ja, Sache ist und irgendwie, keine Ahnung, für einen selber verarbeiten. Ich glaube, ich habe in Indien damals, also ich war eine Woche dort und habe 2 Wochen schon braucht, um das wieder irgendwie in mir einzuordnen, was ja, die Eindrücke einfach zu verarbeiten.
Das glaube ich, also ich bin so jemand, bei mir rattert es dann auch schnell so und ich überlege mir, was könnte man denn machen, weil ich denke heutzutage mit den Möglichkeiten, die wir haben als ganze Welt, sage ich jetzt mal, als globales System, müsste das doch hinkriegen, dass es irgendwie in alle Bereiche dieser Erde zumindest so ist, dass man leben kann. Mhm. Und dann habe ich schon gemerkt, es ist gar nicht so einfach, weil irgendwie dort jetzt was überzustülpen oder dort irgendwas zu machen, was hier funktioniert, würde nicht, das wäre nicht zielführend, sondern man müsste dort vor Ort quasi wirklich sich investieren, auch in Menschen und dort vielleicht was aufbauen, vielleicht eine Art, keine Ahnung, dass man mal anfängt, ganz klein, weißt du, mal sagt, okay, man lernt den Leuten mal irgendwie eine gewisse Handwerksausbildung zum Beispiel. So, das, weil halt diese Perspektivlosigkeit finde ich so frustrierend. Die Kinder, die aus der Schule kommen, die haben keine Perspektive. Die 90% Arbeitslosigkeit, es gibt im Prinzip keine Jobs. Und Aber die Möglichkeiten wären ja vielleicht da, wenn man sagt, jetzt auf uns bezogen zum Beispiel, man macht eine Bäckerei oder man zeigt es jemandem, wie das geht und ganz, ganz basismäßig und irgendwie man fängt an, vielleicht so ein paar Handwerker-Skills zu vermitteln, dass einfach die Leute auch so ein bisschen Berufe ergreifen können, vielleicht selbstständig oder wie auch immer, keine Ahnung, ihre Handwerksleistung oder ihre Dienstleistung anzubieten oder was auch immer. Mhm. Keine Ahnung, also
ja.
Das ist schon irgendwie, wie soll ich sagen, so schon ein bisschen resignierend auch, dass man einfach sieht, es ist nicht damit getan, irgendwie jetzt dort Geld hinzuschicken oder dort, keine Ahnung, man müsste das wirklich vor Ort irgendwie was tun und das ist ja, ja.
Das ist eine Mammutaufgabe auf jeden Fall. Und vor allem
es ist eine Lebensaufgabe, wäre das, wenn man das tatsächlich machen wollte. Mhm. Und selbst dann hat man nur einen mini Bruchteil
ja.
verändert.
Ja.
Es ist ein Mini-Tropfer auf einen riesen heißen Stein und ich weiß auch nicht, das ist natürlich schon auch ein bisschen frustrierend und auf der anderen Seite muss ich sagen, okay, ich habe es jetzt gesehen und ich weiß es und ich kann nicht einfach sagen, okay, es geht mich nichts an. Und ich glaube, also das ist jetzt so das, was ich jetzt so nach wirklich ganz kurzer Zeit sagen kann. Ich überlege mir schon, wie kann ich da irgendwie noch mehr helfen oder Hilfe zur Selbsthilfe vielleicht auch leisten. Und ich denke schon, es ist schon nicht schön zu sehen, gerade wenn man auch selber Kinder hat, zu sehen, dass es einfach auch, die Kinder haben keine Chance. So, die haben einfach, wenn die in so Armut leben, haben sie Glück, wenn sie irgendjemand findet, der ihnen das Schulgeld finanziert oder wenn es die Eltern sich gerade so leisten können, dann ist schon mal gut. Aber selbst dann haben sie nachher einen Schulabschluss und ist nicht gesagt, dass das unbedingt dazu verhilft, dass sie auch dann wirklich eine Arbeit ergreifen könntet. Und das, ja, das ist schon, ja, vielleicht, ja, der ein oder andere schafft es dann sicher. Ich denke, hauptsächlich ein Hauptweg ist wirklich, sich selbstständig zu machen, dort irgendwie was selber zu machen. Aber ich denke, es fehlt dann auch oft an Vorbild, einfach zu sehen, okay, der hat was erreicht, sowas will ich auch erreichen. Ich weiß nicht, ob es da so viele davon gibt.
Ja gut, auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, gut, jetzt machst du dich selbstständig, eröffnest eine Bäckerei, brauchst aber halt auch die Leute, die es sich leisten können, weißt du? Muss ja auch wiederum, der Teufelskreis ist ja groß, ja, weißt du, das ist ja schon so ein, ja.
Absolut.
Schwierig. Ist absolut. Echt, ist natürlich, man hat dann auch so, wenn man das mal gesehen hat und das erlebt hat, hat man auch so eine gewisse Art von Ohnmacht, Hilflosigkeit, weil man ja, wie gesagt, das Rad irgendwie ja nicht anschucken kann, weil das von alleine laufen tut es halt nicht, ja. Und das ist schon, ja, ich verstehe, was du meinst und das ist auch genau das, was ich meine, du brauchst da echt eine Zeit, um das einzuordnen, zu filtern, zu kategorisieren, wohin mit dem ganzen Input, den du jetzt 2 Wochen lang gekriegt hast. Das ist schon, das war auch das, was ich gesagt habe, wenn du nach Afrika gehst, wirst du anders zurückkommen, als du hingehst, weil das ist einfach ein Brett, das du da abkriegst an Input und von dem her kann ich das schon nachvollziehen.
Absolut. Also was definitiv hängen bleibt, ist vielleicht jetzt, damit es nicht zu negativ endet, waren wirklich diese viele tolle Begegnungen, den riesen Spaß, den wir hatten, auch dann zu viert, als wir dann weitergereist sind. Aber wir haben so herzlich gelacht über alles Mögliche und haben so viel Dankbarkeit auch erlebt. Und wie es mein Bekannter richtig gesagt hat, man nimmt eigentlich mehr mit, als man dorthin gebracht hat. Einfach zu sehr, wie Kinder zum ersten Mal einen Flummi in ihre Hände haltet und nicht wisset, wie ein Flummi reagiert und ihn dann richtig auf den Boden haut und dann fliegt er im ganzen Klassenzimmer umeinander. Kinder, die zum ersten Mal Seifenblasen in ihrem Leben sehen, das war schon ein Fußball, ein echter Fußball und kein aus Lappen zusammengebundener Ball mit in einer Mülltüte drin. Das war schon echt sehr ergreifend und hat mir viel gegeben und jetzt gucke ich einfach mal, was es mit mir macht, so noch so die nächsten Tage und Wochen und dann werde ich vielleicht hier und da mal noch drüber berichten und auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, dass auch diese Pop-Up-Backtage, wo ja übrigens nächste Woche der nächste stattfindet, auf jeden Fall die nächste auch wie der erste auch schon in Unterstützung dieser Arbeit dort fließt, also kann ich ja hier sagen, beim ersten Pop-Up-Backtag sind über 500 Euro zusammengekommen, die komplett 1:1, also wir haben nicht mal die Kosten für die Rohstoffe abzogen, in dieses Projekt fließt. Um zum einen zu zeigen, dass es mir wirklich darum geht, eine Plattform zu haben, wo ich Produkte ausprobieren kann und nicht irgendwie noch zusätzlichen Umsatz zu generieren und zum anderen wirklich einfach damit es vielleicht noch mehr Anklang findet, die Leute das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden können und dadurch auch eine sinnvolle Arbeit unterstützt wird. Der nächste Pop-Up-Backtag wird auf jeden Fall auch in dieses Projekt fließen, mhm, in Zimbabwe. Und genau.
Cool. Finde ich sehr, sehr edel und sehr, sehr ein schöner Grund für die Pop-Up-Tage, das noch schön zu kombinieren.
Die Schwester vor Ort ist vielleicht als Abschlusssatz, hat gesagt, okay, oder hat sich bedankt auch für alles, was wir auch mitgebracht haben, und so gesagt, dass die Kinder wenigstens ein paar schöne Jahre haben. Der Satz ist mir durch und durch gegangen, dass ich dachte, ja, viel ist es nicht, was man helfen könnte, aber wenigstens, dass die Kinder eine Kindheit haben, wo sie sagen, ja, sie haben auch schöne Zeiten, und dann ist das doch jeden Cent auf jeden Fall auch
wert. Absolut, sehr schön. Wollen wir noch kurz einen kleinen Ausblick geben auf nächste Woche?
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr. Endlich, ich habe es lang vorgehabt, lang eingeladen, die Gerlinde Kuttruff wird uns besuchen. Und zwar ist die Gerlinde Berufsschullehrerin in Schwäbisch Gmünd auf der Berufsschule für Bäckerinnen und Bäcker. Und ich bin ja, glaube ich, inzwischen bekannt dafür, dass ich durchaus auch mal kritisch bin mit dem, was in der Berufsschule so passiert. Aber sie ist wirklich ein leuchtendes Vorbild für meiner Meinung nach, für den ganzen Stand der Berufsschullehrer. Sie hat in Corona-Zeiten YouTube-Videos, sie hat einen eigenen YouTube-Kanal, hat YouTube-Videos gedreht für ihre Schülerinnen und Schüler. Macht es auch heute noch, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Ich habe mich vor einem halben, dreiviertel Jahr zum ersten Mal persönlich mit ihr getroffen, und sie hat also, wir haben uns intensiv austauscht darüber, wie kann es mit der Ausbildung weitergehen. Sie ist sehr kritisch, auch was die Betriebe angeht, während ich ja eher so ein bisschen auch die Berufsschule immer wieder kritisiere. Sie sagt, es gibt einfach noch viel zu viele Betriebe, wo die Azubis billige Arbeitskräfte sind, wo die Ausbilder und Ausbilderinnen nicht ihrer Pflicht nachkommen, wo die viel zu viele Stunden arbeitet, wo die irgendwelche Arbeiten machen, die mit dem Beruf nichts zu tun haben. Und da bin ich sehr, sehr gespannt auf ihre Sicht der Dinge. Sie ist gnadenlose Optimistin, aber auch sie ist sehr, ja, hat viele Bedenken, wie das mit unserem Handwerk in der Zukunft weitergeht, was die Ausbildung angeht. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Wird spannend, ist ein interessanter Ausblick, und ich freue mich schon wirklich, wirklich sehr auf das Gespräch. Von dem her, nächste Woche wird es wieder gut, würde ich sagen.
Das wird gut, und ich komme, David, ich komme, dass wir auch mal wieder uns in live sehen. Immer wenn wir Gäste haben, dann komme ich ja auch zu dir.
Sehr gut.
Nach Sulzdorf gefahren, dann dann sehen wir uns mal wieder in live, und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, bis nächste Woche.
Jetzt rappt man das Ding hier ab, und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao, ciao.